Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weirer, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eines der Ziele hier in meinem Podcast ist es ja, dass ich Ihnen, wann immer es geht, auch irgendwie Praxisbeispiele mitbringen möchte, wie das geht mit Digitalisierung, mit Wertschöpfung aus Daten in der Praxis, im Kontext von Unternehmen, von Geschäft. Und ich finde es ganz spannend immer, dass ich auch die Chance habe, hier im Podcast darüber zu diskutieren, wie macht man eigentlich sowas erfolgreich in einer großen Organisation, wie setzt man das um, wo sind da die Fallstricke, wie führt man das zum Erfolg, weil ich einfach immer wieder mitbekomme, wie sich große Organisationen schwer tun, Digitalisierung und den Mehrwert aus Daten wirklich zu heben und diese Potenziale umzusetzen. Und freue mich total, dass wir heute über das Thema diskutieren können, Data Literacy als Wettbewerbsvorteil. Und so rund um die Frage, wie befähige ich eigentlich eine Organisation dazu, datenbasierte Use Cases in der Breite umsetzen zu können. Und dieses in der Breite umsetzen ist das, wo ja wirklich eher auch der Wert liegt am Ende. Und ich bin total glücklich, heute jemanden zu Gast zu haben, der genau das in seiner Organisation gemacht hat, der sich auch Gedanken dazu gemacht hat, wie treibe ich das eigentlich in der Breite. Und bin sehr gespannt auf eine Diskussion, aus der wir, glaube ich, alle sehr viel lernen werden. Mein heutiger Gast kommt vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt. Er ist bei der Fraport AG. Mein Gast heute ist Alexander Laukmann. Er ist Geschäftsbereichsleiter Aviation am Frankfurter Flughafen bei der Fraport AG. Lieber Alexander, herzlichen Dank, dass du heute Zeit für uns hast.
Hallo Jan, schön, dass ich hier sein kann.
Alexander, bevor wir in diese Diskussion einsteigen, Data Literacy und wie treibt man das in die Organisation und du ein bisschen auch berichtest, was ihr gemacht habt, magst du so ein paar Worte zu dir und deiner Arbeit bei der Fraport sagen?
Gerne. Letztlich habe ich 20 Jahre Flughafenerfahrung im In- und Ausland und in der aktuellen Rolle bin ich Geschäftsbereichsleiter Aviation. Aviation ist bei uns letztlich alle Passagierprozesse in den Terminals, aber auch die Airline-Prozesse auf dem Vorfeld. Dazu kommt dann die Unternehmenssicherheit. Bei uns sind es dann die Zugangskontrollen der Mitarbeiter zu den kritischen Bereichen an dem Flughafen, aber auch sowas wie eine Flughafenfeuerwehr. Letztlich dann aber auch die Standardentwicklung, das sogenannte Business Development für die Passage, für die Fracht und letztlich auch alle Entgeltverhandlungen mit den Airlines statt Landentgelte. Das ist etwa ein Umsatzvolumen von rund 1,2 Milliarden pro Jahr. Also vom Bereich her, wir nennen es immer so ein bisschen den Kernflughafen, sehr vielschichtig, sehr differenziert, aber natürlich unheimlich viele Kulturen dann auch in einem Bereich vertreten.
Also sehr spannend und damit bist du ja eigentlich sozusagen im klassischen Flughafengeschäft, sage ich mal, ja, ganz tief drin und auch ganz operativ drin. Und gleichzeitig ist, so wie ich dich kennengelernt habe, treibt dich dieses Thema Daten und damit auch Digitalisierung wahnsinnig um. Und kannst du da so ein bisschen das in den Kontext rücken, warum das auch für euch als Fraport AG und als Flughafenbetreiber eigentlich so ein wichtiges Thema ist und was da auch deine Motivation ist, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Sehr gerne. Man muss sich ja vorstellen, ein Flughafen ist von seiner Geschichte her, von seiner Historie, von seiner Kultur eigentlich ein konservatives Unternehmen. Wir kommen von einem behördlichen Hintergrund. Wir hatten im Jahr 2000 einen Börsengang, wo wir letztlich ein IPO, also Initial Public Offering, ein Anteil von 49% unserer Aktien sind jetzt, sag ich mal, privaten Händen. Das war natürlich für uns ein Meilenstein, der dann letztlich aber auch ein Treiber war für die Wettbewerbsfähigkeit. Und Wettbewerbsfähigkeit bei Flughäfen kommt aus der Vergangenheit sehr stark aus dem Thema Infrastruktur. Sprich, neue Terminals, neue Landebahnen, habe ich mehr Kapazität wie gegebenenfalls ein Flughafen im Ausland oder konkurrierende im Inland. Das war letztlich die Währung, die in der Vergangenheit gezählt hat. Das hat sich die letzten 10, 15 Jahre massiv geändert. Zum einen ist es so, dass gerade im Ausland, als Beispiel in Istanbul oder im Middle East wie Dubai, Katar, unheimlich viele Flughäfen auch gebaut werden mit einer sehr großen Kapazität, das auch mit sehr starken nationalen Carriern, die mehr und mehr natürlich auch diesen Wettbewerb verstärkt haben, gleichzeitig natürlich auch unsere Hauptkunden, in dem Fall eine Lufthansa, die sich auch diversifiziert über verschiedene Hubflughafen und dadurch ein Wettbewerb mehr wurde auch und wo dann das reine, wie viel Kapazität habe ich in den Terminals auf den Stadt-Landebahn-Systemen wichtig ist, aber an Wichtigkeit verloren hat. Mhm. Sondern wir mussten uns dann Gedanken machen, was ist denn und was kann denn unser Wettbewerbsvorteil sein hier am Frankfurter Flughafen. Und das hat mich stark umgetrieben, weil natürlich sind wir von den Rahmenbedingungen durch und es ist ja positiv, sehr viele Auflagen, die wir in Deutschland oder in der EU haben, aber dann auch im Wettbewerb klassisch etwas benachteiligt. Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, aber wir müssen uns Gedanken darüber machen, wo können wir unseren Unique Selling Point haben und stärker ausbauen.
Also du sagst ein herausforderndes und sich veränderndes das Umfeld irgendwie. Ja, und ich mag das auch, ja, du sagst, ja, es ist halt einfach schwierig, aber das können wir ja nicht ändern, ja, in gewisser Weise auch. Und so, und da kommen jetzt ja die Daten und Daten-Use-Cases irgendwie als Chance ins Spiel. Kannst du da vielleicht auch so ein bisschen mal die Ausgangslage aufzeigen, wie eigentlich so die Lage bezüglich Daten bei euch ist?
Ja, und ich will vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ja. Wir haben ja in Deutschland auch so ein bisschen die Mentalität, das ist alles furchtbar und alles ganz schlimm und alles ganz, ganz schwierig und die Zukunft ist ungewiss. Und wir haben in unserer Argumentation oft so eine Art Angstsituation. Und ich glaube, wir vergessen in solchen Situationen eigentlich, was uns ausmacht und wo wir gut sein können. Als Flughafen, gerade als Flughafen Frankfurt, sammeln wir seit Jahrzehnten Daten. Und das hat sich in den letzten Jahren nochmal deutlich verstärkt. Wir haben enorm in Kameratechnik investiert. Wir haben enorm in Sensoren investiert und kriegen damit letztlich fast sämtliche Prozessschritte, die hier so an einem Flughafen insgesamt stattfinden. Und als Flughafenbetreiber sind wir natürlich mitten im Zentrum und können damit auch mit ganz vielen anderen Partnern hier am Flughafen auch zusammenarbeiten und weitere Daten auch generieren. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Datenmenge. Ich spreche dann immer von Datenmeeren, die wir letztlich hier auch haben. Und was mich dann aber immer geärgert hat, ist, dass wenn wir die nutzen wollten mit Use Cases, sei es um einen besseren Kundenservice hinzubekommen, aber auch Effizienzen, Kosteneffizienzen zu heben, hat sich herausgestellt, dass entweder die Datenqualität nicht in der Form vorhanden war, wo wir sie verwenden konnten. Das heißt, unglaubliche Vorbereitungszeit, aber noch schlimmer, Datenexperten, Menschen, die sich wirklich mit Daten auskennen, war noch größere Mangelware. Wir hatten einige Experten in unserer zentralen IT-Abteilung, die natürlich, ich sage immer, fünffach überzeichnet waren. Wenn man einen Use Case haben wollte, konnte man sich dann in 3-4 Monaten anmelden. Ich hatte in meinem Bereich, mein Bereich ist allein rund 1300 Mitarbeiter stark. Davon hatte ich einige Datenexperten, die aber stark intrinsisch motiviert und sich das eigentlich selbstständig angeeignet haben. Manchmal wussten wir das gar nicht, dass sie dort absolute Cracks waren. Und es war also letztlich schwierig, dort zum einen die Datenqualität zusammenzubekommen, zum zweiten aber auch die richtigen Experten zusammenzubekommen. Und das war schon etwas, wo mich beschäftigt hat, wo ich eigentlich gesagt habe, wir könnten hier wirklich Gas geben und ich bin eigentlich begrenzt wegen nicht den richtigen Experten, nicht die richtige Qualität. Und manchmal passiert es aber dann, dass so ein Zufall vorbeikommt und das ist genau dieses Data Literacy Programm. Ich glaube, Zufall ist nicht der richtige Ausdruck, aber dass es Menschen im Unternehmen gibt, die mit einer guten Idee um die Ecke gekommen sind.
Ja, genau. Und ich finde das eben so spannend, euren Case, ja, weil strategisch macht es allen Sinn der Welt und dann habt ihr die Herausforderung, die haben ja ganz viele. Ja, die Daten sind nicht da, die Leute sind nicht da. Das ist ja ein ganz breites Problem und dann ja dieses, weiß nicht, Zufall, vielleicht war es halt einfach auch die richtige Idee zur richtigen Zeit, ja, die dann kam mit dem Data Literacy Programm. Und lass uns das doch mal anschauen, sozusagen, wie ist das entstanden und was habt ihr da aufgebaut? Weil das, ich finde, das muss ich sagen, schon ein herausstechendes Programm für mich, weil das einfach in der Konsequenz, in der ihr das macht, finde ich das ganz toll. Aber bevor wir da jetzt zu weit nach vorne springen und ich das jetzt hier so über den Klee lobe, beschreibt doch einfach mal, wie ist das entstanden? Was tut ihr da?
Wie gesagt, wir hatten die Problematik, dass wir Datenexpertise in einem Bereich im Wesentlichen gebündelt hatten und dadurch einen natürlichen Bottleneck hatten. Und unsere Personalabteilung, dort in der Person von dem Arthur Seidel, hatte dann die Idee, ein sogenanntes Data Literacy Programm aufzubauen, wo letztlich unsere zentrale IT-Abteilung als Mentoren, einzelne dort als Mentoren zur Verfügung stehen, und zwar die absoluten Daten-Cracks, die die dort haben, und gleichzeitig aus den Bereichen Kandidaten entsendet werden können, die dann in einem Programm, je nach Art der Qualifikation, die schon am Anfang mitbringen, sich dann jeweils weiterentwickeln können. Und das war neu für uns als Fraport, dass letztlich ein Bereich, der eigentlich eine Monopolstellung hatte auf Daten. Und es ist auch, ich glaube, das ist in allen Unternehmen so, wenn man eine Monopolstellung hat, dann ist es nicht selbstverständlich, dass dieser Bereich sagt, oh, ich teile das und ich bringe jetzt sozusagen neue Experten von außerhalb meines Bereichs dort auf die gleiche Höhe. Das war sozusagen das erste Neue, dass sich die IT-Abteilung zur Verfügung gestellt hat, dort als Mentor zu agieren. Und zweitens, dass wir dann als Bereiche Teilnehmer entsenden können, die wir dann fit machen können, bis hin zum Data Scientist, gegebenenfalls am Anfang auch nur ein Power BI-User, je nachdem, wo man die dann abholen kann. Und das war für mich faszinierend. Das war letztlich die Antwort auf meine drängendsten Fragen, wie wir diese Daten mehr auch nutzen können. Und ich sage auch immer, der Frankfurter Flughafen, der hat auch manchmal auch so lustige Momente. Und ich hatte dann nachgefragt, wie viele Plätze haben wir denn insgesamt als Unternehmen? Und dann die Aussage war, es war gerade auch der Start, geht ja immer dann immer mit so einem Piloten dann auch rein. Und dann hieß es, wir haben 10 Plätze für das gesamte Unternehmen. Wohlgemerkt, der Frankfurter Flughafen als Gruppe oder die Fraport als Gruppe hat etwa 20.000 Mitarbeiter. Klar, das sind viele Operative dabei, aber auch dort gibt es absolute Datencracks, die sich selber dort weiterentwickelt haben, die gerade auch im operativen Bereich, und das sind die interessanten Use Cases, sich auch weiterentwickeln können. Und vereinfacht ausgedrückt, habe ich herzlich gelacht, als ich das gehört habe mit 10 Plätzen. Der Vorteil war aber auch, und es ist natürlich dann auch vielleicht bedingt in unserer Kultur, dass die Nachfrage nach diesen 10 Plätzen im Unternehmen relativ überschaubar waren. Okay. Weil Datenexperten, also Daten ist natürlich auch immer das unbekannte Wesen. Das macht erst auch einmal Angst. Wir ticken aus einer Geschichte, aus einer Kultur, dass wir sagen, wir bauen. Wir bauen einen Terminal, wir bauen eine Stadt-Landebahn. Daten, das ist ja irgendwas Abstraktes, das ist ja irgendwas Gefährliches und das kann bestimmt missbraucht werden und ich mache bestimmt irgendwas falsch. Das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber das ist, glaube ich, in ganz vielen Unternehmen diese Angst da. Als ich dann gehört habe, dass die Nachfrage insgesamt relativ überschaubar ist, hatte ich mit dem Verantwortlichen gesprochen und habe gesagt, hier, Punkt 1, ich möchte so viel wie möglich senden. Und Punkt 2, warum ist es eigentlich auf 10 begrenzt? Kann man das nicht erweitern? Und es ist ja halt dann eher die Frage, wie viel Mitarbeiter könnt ihr denn aus diesem Programm heraus betreuen? Wie viele Mentoren stehen denn zur Verfügung bei der IT-Abteilung? Und dann kam das irgendwann als Ergebnis raus, dass mal das 20 möglich wären. Dann ist natürlich eine Kostenfrage, was die weiteren 10 Plätze dann auch an zusätzlichen Aufwendungen verursachen. Aber für so ein Programm, für so eine Chance, wo ich letztlich mehr Mitarbeiter in meinem Bereich schulen kann für ganz konkrete Use Cases, die mir in meinem täglichen Leben als Bereich, aber dann auch als Flughafen helfen, sind wir letztlich ins Maximum gegangen. Das heißt, 20 und davon waren in der letzten Konsequenz dann über die Hälfte aus meinem Bereich.
Kannst du ein paar Worte sagen, was diese Leute davor oder in ihrer Regeltätigkeit machen? Weil so wie ich das ja verstehe, sind das Leute, die traditionell nicht in der IT oder sowas sitzen und die dann ja, die bekommen ja ein Training, also wirklich auch klassisches Training zum BI-Analyst, zum Data Scientist oder so, bekommen das Mentoring. Und ich hatte es so verstanden, die machen dann ja auch ein Projekt dann. Ja. Aber was haben die vorher gemacht? Was haben die für einen Hintergrund? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das war ganz unterschiedlich. Manche Mitarbeiter, die bei mir in den, ich habe verschiedene operative Bereiche im Bereich Aviation gebündelt, die dort in einem Art Ressourcenmanagement waren, die sich dann darüber Gedanken gemacht haben mit den verfügbaren Ressourcen, die wir haben. Bei uns sind es beispielsweise die Anzahl der Gates, die Anzahl der Sicherheitskontrollspuren, die Anzahl der Positionen am Terminal, wo die Flieger parken können. Und die haben letztlich dann, spielen die mit dieser vorhandenen Ressource, wie viel Verkehr ist geplant und wie schaffe ich es, diese Ressource bestmöglich aufzuteilen. Also ein klassischer Fall, wo Daten einen enormen Mehrwert natürlich dann auch bieten. Das läuft in der Vergangenheit historisch ja immer noch sehr viel händisch. Man muss sich da vorstellen, dass man sagt, hier wird eine Position frei. Und dann hat sich vielleicht eine Verspätung vorher ergeben, dann greift man zum Telefon und koordiniert dann, welcher Flieger dann auf diese Position kommt. Da ist ein enormes Potenzial natürlich, was eine Automatisierung über Daten angeht. Solche Mitarbeiter habe ich dann beispielsweise. Dann habe ich aber auch einen Feuerwehrmann gehabt, der datenaffin war. Und auch die Feuerwehr hat gerade bei ihren, also welche Qualifikationen von Feuerwehrexperten stehen wie zur Verfügung, kann ich gegebenenfalls Schulungen auch virtuell machen, anstatt, sage ich mal, immer eine Brandsimulationsanlage anzuwerfen. Das ist eine physische Anlage, die Kosten auch verursacht. Und so haben wir, als wir durch unseren Bereich dann gegangen sind und letztlich gefragt haben, wer wäre denn dafür geeignet, haben wir eine Vielzahl von, ich sag auch mal, verborgenen Rohdiamanten auch gefunden, die wir dann in den verschiedenen Levels, die das Data Literacy Projekt angeboten hat, auch unterbringen konnten. Also es war dann
sehr spannend.
Da kam eine Dynamik dann auch raus. Also wichtig war natürlich erstmal diesen Tropfen auf der Flasche wegzukriegen und die Experten danach, da hat sich eine Dynamik ergeben, die dann enorm war und auch eine hohe Begeisterung. Und insbesondere dadurch, dass es schon eine Art Bewerbungsverfahren auch dafür war. Das ist also nicht irgendwas, was wir jetzt mit Schleife auf den Bauch gebunden haben, sondern die mussten sich dann schon strecken. Das ist auch kein günstiges Programm, also um das auch mal ganz klar zu sagen. Also pro Person haben wir etwa rechnen müssen, 5.000 Euro für die Pi mal Daumen, 8 Wochen Seminar- oder Schulungszeit. Ja. Das ist natürlich schon etwas, was ich auch als Bereich mit einem hohen Kostendruck berücksichtigen musste, wen man dann halt auch entsendet.
Und was kriegt ihr als Bereich raus, außer dass danach die Leute ein bisschen mehr wissen, ein bisschen mehr können? Bringen die auch was Konkretes aus der Maßnahme mit in den Bereich?
Ja, und das ist Kern auch dieses Programms. Also Kern dieses Programms ist, dass jeder der entsendeten Teilnehmer sich einen sogenannten Use Case überlegen muss. Und zwar in der Praxis, aus seiner Tätigkeit, wo ich sage, das möchte ich in diesen 8 Wochen Seminar und Workshops letztlich entwickeln und zur Umsetzung bringen. Und das bedeutet natürlich per se einen direkten Praxisnutzen gleich von Anfang an.
Hm. Kannst du da über 1-2 Beispiele sprechen? Du hast jetzt schon irgendwie dieses Optimierungsproblem bei den Feuerwehrmann beispielsweise genannt. Ja, aber gibt's noch so ein bisschen so auf der Bandbreite der Use Cases Dinge, die vielleicht auch ganz einfach oder auch schon sehr advanced sind, die irgendwie aus dem Data Literacy Programm entstanden sind?
Ja, wir haben beispielsweise ein sehr komplexes Entgeltsystem bei uns und wir haben ein Entgeltsystem, wo sich sehr stark, und das ist auch wichtig hier für die Nachbarschaft, sehr stark an Lärmkategorien von Flugzeugen orientiert. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, je lauter ein Flieger ist, desto mehr muss er auch an Entgelten bezahlen.
Okay.
Das ist letztlich eine Art Incentivierung an lärmarmen Flugzeugen für den Flughafen. Wir haben allein 29 Lärmkategorien, also um sich mal die bis zu Hunderten von Fliegern dann jeweils dann zugeordnet werden. Und allein die Datenverarbeitung, welcher Flieger in welcher Lärmkategorie wann kommt und welches Entgelt dann bezahlt, kann man sich vorstellen, das schreit nach Excel aus der Vergangenheit heraus. Aber das ist eine sehr, sehr komplexe Excel-Datei. Und ich hatte einen datenaffinen Experten drin, oder auf diesem Entgeltmodell war das letztlich dann, der auch in dem Data Literacy Konzept drin war. Und nach Abschluss des Seminars hat er sich bei mir einen Termin geben lassen. Interessanterweise auch zusammen mit der IT-Abteilung. Ich habe mich dann noch gewundert, warum das denn jetzt zusammen vorgetragen wird. Ich hatte in dem Moment gar nicht auf dem Schirm, dass es eigentlich sein Use Case war und hat mir letztlich die Optimierung des Entgelteprogramms für die Lärmklassen vorgestellt. Und nach der Hälfte des Vortrags habe ich verstanden, dass er letztlich im Vorbeigehen, in Anführungszeichen, also durch diesen Use Case, eine sehr komplexe Excel-Datei letztlich zu 80-90% automatisiert hatte. Ganz konkretes Beispiel. Und da gibt es viele in diese Richtungen. Wichtig ist auch übrigens, dass dann diese Use Case auch eine Plattform bekommen. Das sind Experten, die per se ja keine extrovertierten Menschen sind. Im Gegenteil, ist auch gut so. Die sind wirklich, die gehen in diese Daten auch rein, die konzentrieren sich drauf. Und wenn man denen dann auch eine Plattform gibt und so, und stellt das jetzt mal vor und zeigt mal, was die Verbesserungen davon sind, dann ist es einfach auch noch in der Außenwirkung für diese Experten, aber auch dann für andere, die dort mit in diesen Terminen sind, enorm motivierend in ähnliche Richtungen auch zu gehen.
Mhm. Also ich habe das ja eingangs schon gesagt, ich finde es ein ganz tolles Programm, weil es einfach sehr, sehr stark diese Komponente des klassischen Schulen verbindet. Ich finde es ganz spannend, wie du darüber geredet hast, wie die IT-Abteilung bereit war, ihr Monopol aufzugeben und Menschen zu schulen. Ja, und ich finde natürlich diese Verknüpfung zu den Use Cases großartig, ja, weil das ist ja das, was mich auch in meiner beruflichen Tätigkeit so umtreibt, weil ich immer sage, wir müssen weg von diesem Lernen, damit was gelernt ist oder damit eine Schulung gemacht ist, und wir müssen immer rückwärts rechnen vom Use Case. Also das ist ja genau meine DNA irgendwie auch. Jetzt hast du vieles erzählt, was geklappt hat, was du hast aufgezeigt, wie der Wert geschaffen wird auch. Jetzt gibt's bestimmt auch Herausforderungen. Was sind so die Dinge, wenn du daran jetzt zurückdenkst, was ihr da die letzten Jahre auch gemacht habt und vielleicht auch nach vorne schaust? Was ist das, was nach wie vor vielleicht schwierig ist oder wo ihr auch an Grenzen stoßt?
Ich glaube, ein Punkt hast du natürlich angesprochen. Was nicht passieren darf, ist, dass es so ein One-Hit-Wonder wird. Ne? Mhm. Also ein Use Case und jetzt habe ich ja, sag mal, Tick in the Box und jetzt läuft es alles wie bisher und das Wissen wird nicht kontinuierlich auf weitere Use Cases eingesetzt. Und da müssen wir als Bereich, aber als Unternehmen sehr stark darauf achten, dass wir dann sagen, okay, wir nehmen uns regelmäßig Zeit und sagen, okay, welche Use Cases werden jetzt gerade im Unternehmen bearbeitet und zwar von Absolventen dieser Seminarreihe, neue, aber auch von der ersten oder zweiten Generation. Was habt ihr momentan? Lasst uns das doch vorstellen. Was ich auch festgestellt habe, und das fand ich dann wiederum das Beeindruckende, die Führungskraft der jeweiligen Experten muss natürlich den Mehrwert erkennen. Und was ich dort festgestellt habe, wenn der das erste Mal erkennt, was er hier für Business und Use Cases auch dann bekommt, welche Probleme ihm das in seinem Tagesgeschäft auch löst, dann merkt man, dass diese Führungskräfte zu ganz großen Unterstützern werden. Das ist am Anfang nicht Gott gegeben, das muss man ganz klar sagen. Am Anfang sind die alle im Stress im Tagesgeschäft. Auch die Führungskräfte noch mehr. Und wenn die dann feststellen, ich habe hier eine Möglichkeit, dadurch, dass ich den entsendet habe, schafft er mir, vereinfacht er mir mein Tagesgeschäft deutlich. Und dann, wenn man dann merkt, dass die Führungskraft anfängt zu drücken, die direkte Führungskraft anfängt zu drücken mit weiteren Use Cases. Und natürlich habe ich dann bestimmte Bereiche und Abteilungen, wo ich merke, da wird eins nach dem anderen rausgehauen. Natürlich hat man auch Fälle, wo man sagt, da höre ich jetzt dann relativ wenig, obwohl die natürlich auch Absolventen in den Seminaren drin hatten. Aber da bin ich ja nicht schüchtern, da frage ich durchaus mal nach, wie läuft es denn bei euch? Und so einfach mal so anzufragen, das hilft dann auch schon mal, dass dann auch ein anderer Fokus drauf kommt. Ich glaube, wichtig ist die Botschaft, kein Tick in die Box, immer nachfragen, Plattformen finden, zu sagen, welche Use Cases habt ihr gerade, was, aber auch Themen, wenn wir drängende Themen haben, wo wir glauben, das kann man mit den Daten, die wir zur Verfügung haben, stärker und besser lösen, einfach auch dann Ideen reinzubringen, mal gucken, ob das eine oder andere von diesen Samen dann auf Wurzeln schlägt.
Ja, verstanden. Wir hatten eingangs so das Thema Datenqualität auch angesprochen. Ist das, was auch noch trotz all der gut ausgebildeten Leute limitierend ist, ist das auch eine Herausforderung, oder?
Absolut. Ich sag jetzt mal, wir haben ein Bottleneck irgendwo behoben. Wir haben jetzt ausreichend Experten zur Verfügung. Das heißt, Tendenz hätte ich jetzt mehr Use Cases und dann kriege ich aber jetzt vermehrt auch die Rückmeldung, dass unsere Datenqualität im Unternehmen, wir haben Datenmeere, aber die sind unstrukturiert. Dass da immer ein riesengroßer Aufbereitungsaufwand auch dahinter steckt. Und auch das, ich sage auch immer ein bisschen Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wir haben jetzt seit einem Jahr einen Piloten, ein sogenanntes Data Value Office. Das ist in anderen Unternehmen schon gang und gäbe. Letztlich kümmert sich dieses Data Value Office um eine einheitliche Datenqualität, letztlich so eine Art auch Steward für das Gesamtunternehmen zu sagen, okay, wie schaffen wir das, die verschiedenen Daten zum einen zu kategorisieren, was die Vertraulichkeit angeht, aber eine gewisse Qualität zu bekommen, dann auch Rollen zu definieren, wer ist denn überhaupt für welche Daten und Datentöpfe auch verantwortlich, weil das sind manchmal so Basics, dass man zwar die Daten hat, aber niemand kümmert sich so richtig um diese Daten. Und das ist jetzt ein Pilot, der auch stark aus meinem Bereich mit unterstützt wird. Und da müssen wir jetzt schauen, dass sich das letztlich stabilisiert, verselbstständigt und eigentlich im Unternehmen auch ausgerollt wird. Und damit schaffen wir es letztlich, das Thema Datenqualität dann auch kontinuierlich, das geht nicht von heute auf morgen, zu verbessern. Die Datenmenge ist nicht das Problem. Ich glaube, bei keinem Unternehmen ist die Datenmenge ein Problem, aber die Datenqualität ist letztlich das, wo wir jetzt angreifen müssen.
Aber das ist im Prinzip dann sozusagen der parallele Hebel, den ihr jetzt hochziehen müsst, weil die Leute sind da und den Mechanismus, wie ihr irgendwie dann immer wieder neue Use Cases triggert und das ist ja am Ende auch ein Change, was du beschrieben hast, dass die Führungskräfte dann auf einmal verstehen, was los ist. Ich glaube, den Teil seid ihr jetzt ein gutes Stück des Weges gegangen.
Ja, was ja lustig dran ist, das ist ja nichts anderes wie ein ganz normaler Prozess. Wir sind Prozessexperten am Flughafen. Das heißt, ein Passagierprozess in den Terminals ist für uns immer ganz klar, die schwächste Kette in diesem Prozess bestimmt die Gesamtgeschwindigkeit. Das war zum Beispiel am Flughafen Frankfurt 2018, 2019 die Sicherheitskontrollen. Da haben wir massiv investiert, sind in neue Wege gegangen. Die ist jetzt einer der schnellsten Prozesse und da können wir uns wirklich europaweit mit die besten Sicherheitskontrollen. Jetzt stellt sich aber dann raus, dann ist ein Bottleneck die Passkontrollen. Oder die Gate, wenn der Passagier vom Gate dann in den Flieger geht, dann ist es die nächste Prozessstelle, an der wir arbeiten müssen. Und das Gleiche ist bei den Datenprozessen. Wir haben jetzt sozusagen genug Experten.
Ja.
Und jetzt stellt sich raus, oh, unsere Datenqualität, wo wir vielleicht in der Vergangenheit, dadurch, dass wir wenige Use Cases, hat man das noch irgendwo hingekriegt. Jetzt müssen wir an dem Thema Datenqualität arbeiten über das Data Value Office und letztlich dafür sorgen, dass wir im Unternehmen eine gute Datenqualität bekommen. Da brauchen wir aber auch Erfolgserlebnisse. Das heißt, ein Job des Data Value Office ist, sich dann auch einen unternehmensweiten Use Case dann rauszusuchen und den dann soweit zu optimieren mit der Datenqualität. Ähnlich das, was wir im Kleinen gemacht haben bisher bei Aviation, jetzt aber unternehmensübergreifend dann auf die Beine zu stellen. Sind ja auch gut unterwegs, aber auch das ist natürlich, also einfach ist es nie. Also das ist Veränderungen und gerade auch eine offene Haltung zu Daten ist etwas, was enorm viel an Diskussionen dann braucht. Wenn dann der Use Case erfolgreich ist, da gibt's ganz viele plötzlich Väter und Mütter dieses Use Case. Die Herausforderung ist, bis er erfolgreich ist, eine gewisse Beharrlichkeit zu haben und es voranzutreiben.
Ja. Also sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter auch nach vorne schauen, wird ja in dieser ganzen Gemengelage sicherlich auch KI eine Rolle spielen, spielt sicherlich heute auch schon ein bisschen eine Rolle. Was ist da so deine Perspektive? Dreht KI all das, was ihr macht, auf links? Oder ist das irgendwie Teil dessen, was passiert? Oder wie denkst du darüber nach?
Also das ganze Thema KI und das, was wir jetzt sehen mit ChatGPT oder Gemini oder den Copilot, das ist ja nur die Spitze vom Eisberg, was überhaupt schon geht. Die Large Language Models, die Unternehmen, sei es SAP oder andere, gerade bauen, wird ja viel, viel krasser werden wie die industrielle Revolution, wie alles, was wir in den letzten 200, 300 Jahren gesehen haben. Das ist meine Grundüberzeugung. Natürlich macht dieses Thema auch Angst. Und wir alle wissen nicht, was das mit unserer Gesellschaft macht in den nächsten 5 Jahren, in den 10 Jahren, ob es dann wirklich überhaupt noch einen Fachkräftemangel gibt, was sich da alles damit auch zusammenhängt. Aber auch dort ist ja ähnlich wie jetzt, wo wir anfangs gesprochen haben über die Daten. Ich kann ja da nicht wie die Maus vor der Schlange sitzen, weil das Thema wird ja kommen. Das wird die schlimmste Entscheidung, die wir dort treffen können, ist nichts zu tun. Und insofern können wir dort versuchen, auch wieder mit dem Vorteil, den wir haben, über diese großen Datenmengen, dann hoffentlich in der richtigen Qualität mit den richtigen Datenexperten noch stärker da nutzbar zu machen mit der KI. Das ist ja nichts anderes wie einen großen Hebel, wo ich nochmal Programmierungs-Know-how ersetzen kann oder andersrum formuliert mit den Datenexperten, Programmierexperten, den ich habe, einen viel größeren Hebel bewegen kann. Und das muss letztlich der Ansatz sein und beginnen müssen wir top-down. Ich muss diese Hemmschwellen an die künstliche Intelligenz, sich diesem Thema zu nähern, und das schließt mich auch mit ein. Ich habe da schon durchaus ein mulmiges Gefühl auch in der Magengrube, weil ich natürlich in meinem beruflichen Leben 30 Jahre lang anders gearbeitet habe. Aber ich muss mich dieser Thematik nähern, und da war ja auch von deinem Institut ein tolles Seminar, das mir empfohlen wurde, und dann muss ich anfangen. Und wir haben auch bei uns den Vorteil, und da sind wir weit als Fraport, wir haben letztlich ChatGPT hinter unsere Firewall gebracht. Das heißt, wir sind nicht geschützt, können nicht auch geschützt damit arbeiten. Das war mir wichtig, weil natürlich kann ich nicht sensible Daten hier im freien Internet dann verteilen. Aber das hat uns Möglichkeiten gegeben, aber auch die Grenzen von der KI aufgezeigt. Ich glaube, die wichtige Botschaft bei der KI ist, wir dürfen den Menschen nicht ersetzen. Der Mensch muss der sein, der die Qualitätssicherung macht, weil genauso wie jede von den KI haben die alle halt die Zonationen, da kommt manchmal auch echt Quatsch raus oder Fehlentscheidungen. Da muss der Mensch drauf gucken. Und das hat mich stark, also ich war tief beeindruckt und habe dann letztlich das gleiche Seminar allen meinen Top-Führungskräften auch zur Verfügung gestellt.
Und ich meine, das ist damit sozusagen, um den Bogen auch wieder zu schließen zur Data Literacy, finde ich sehr, sehr spannend, weil bei diesem KI-Thema, da seid ihr ja sehr von oben auch gekommen und habt erstmal die Führungskräfte mit auf die Reise genommen, was bei der Data Literacy eher so ein bisschen auch andersrum passiert ist, wenn die Führungskräfte die Use Cases gesehen haben, dann auf einmal hat's Klick gemacht und sie haben verstanden, wie wertvoll das ist. Das finde ich total spannend und ich glaube, beides kann ja funktionieren.
Beides kann funktionieren, aber es war wirklich lustig. Das eine ist ein starker Bottom-up-Prozess, das andere war ein Top-Down-Prozess. Und beides kann funktionieren und beides läuft damit, ich nenne das bei mir immer Walk the Talk, ich muss dort mit Vorbild vorausgehen. Und natürlich, wir sind alle extrem eingebunden im Tagesgeschäft. Und man kann sich das hier vorstellen am Flughafen, da geht es ja wirklich auch immer um Sicherheit von Menschen. Und da dürfen keine Fehler passieren. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie geht man in so einem Kontext mit Daten dann auch um? Und nicht, dass da eine Maschine plötzlich Entscheidungen trifft, die der Menschenleben gefährdet. Das wird hier nicht passieren. Aber wir müssen uns als Top-Management diesem Thema nähern. Wo können wir das dann verwenden? Und das war eine gute Diskussion bei mir in der Leitungsrunde. Das sind 20, 25 Führungskräfte. Ich hatte das angeboten und ich weiß, wir sind alle zu und es ist dann schwierig, sich diese Zeit rauszuschneiden. Aber mein Argument war schon in die Richtung zu sagen, entweder wir reiten diesen Tiger oder wir werden irgendwann von diesem Tiger gefressen. Und man muss damit mit starken Bildern auch arbeiten, weil andere werden nicht darauf warten, andere Flughäfen, andere Wettbewerber, ob sich jetzt die Fraport überlegt, sich den Daten oder der künstlichen Intelligenz zu nähern oder vielleicht mal irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, kurz vor der Rente. Das wird nicht passieren. Wir müssen da wirklich Gas geben. Und das Schöne war, letztlich hat meine gesamte Leitungsrunde mitgezogen und alle haben dieses Seminar gemacht. Und dadurch merke ich natürlich auch, wie diese Hemmschwellen, wenn es das Management diese Hemmschwelle nicht hat, sagen die Mitarbeiter, oh, da muss ja was dran sein, dann nähere ich mich dem auch. Und wir haben jetzt bei uns auch Zirkel eingerichtet, wo letztlich ähnliche Schulungen möglich sind für jeden Interessierten. Und das ist auch unabhängig, ob das jetzt ein operativer oder ein administrativer ist. Das ist mir nochmal wichtig. Es geht eigentlich um die Talente, die der Mensch mitbringt. Und das finden wir sowohl bei den Operativen als auch bei den Administrativen, die das dann für sich sehr gut nutzen können.
Vielen Dank für diese Einblicke. Wir könnten, glaube ich, jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden, was sehr spannend wäre. Aber im Sinne der Podcast-Länge müssen wir so ein bisschen zum Ende kommen. Wenn du noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt, wir sind eingestiegen in diese Frage Data Literacy als Wettbewerbsvorteil. Was mache ich eigentlich? Und im Prinzip hast du ja einfach berichtet, das, was ihr macht. Ja? Wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer denkst, die häufig ja eher in ähnlichen Rollen sind wie du auch, also das heißt, das sind Führungskräfte in großen Organisationen, was sind so die drei Sachen, die man aus der heutigen Diskussion vielleicht mitnehmen kann, wo du auch irgendwie sagen könntest, ja, wenn ihr euch irgendwie nur drei Dinge merken wollt aus der heutigen Diskussion, das wären die drei.
Ich finde, die liegen ein bisschen auf der Hand. Also ich glaube, der erste wichtige und wesentliche Punkt ist, Daten sind, ich klammer hier schon neue Gold im Unternehmen, weil neu ist es eigentlich nicht, ist eigentlich bekannt, aber das muss wirklich auch in den Köpfen drin sein. Und es muss uns allen klar sein, wer Daten aufbereiten und auswerten kann, trifft letztlich die bessere Entscheidung als Führungskraft. Und gerade mit Sensortechnik, Kameratechnik, unglaubliche Möglichkeiten. Man muss einfach klar machen, es ist das neue Gold oder es ist eigentlich das alte neue Gold, aber es ist letztlich der zukünftige Wert. Erste Message. Zweite Message, man hat als Führungskraft ganz viel Erfahrung in den letzten Jahren, Jahrzehnten dann auch gesammelt, die natürlich jetzt etwas anders sind wie jetzt Auswertung von Daten. Ich glaube, die wichtige Botschaft ist, man muss als Führungskraft nicht der beste Datenexperte sein. Ich verstehe einen Großteil von den Themen meiner Datenexperte nicht mal. Mhm. Aber ich muss dafür sorgen, dass ich die besten Datenexperten bei mir im Team habe, die letztlich genau wissen, was sie tun. Ich muss die Rahmenbedingungen schaffen. Das ist meine Rolle als Führungskraft. Und dann habe ich einen enormen Vorteil, wenn ich die dann bei mir im Team habe. Ich muss die finden, ich muss die fördern, ich muss die entwickeln. Zweiter wesentlicher Punkt. Und dann als dritter, und ich hatte es vorher angesprochen, man muss aktiv gegen diesen One-Time-Effekt arbeiten. Das ist nicht sozusagen ein Use-Case und damit ist das Seminar in Anführungszeichen abgearbeitet, sondern man muss dort immer wieder zu neuen Use-Cases animieren. Man muss die Führungskräfte zu Fans letztlich dieser Use-Cases machen. Man muss die ausprobieren lassen. Da funktioniert auch nicht alles. Ab und zu gibt es auch einen Use-Case, wo man dann an der Problemstellung gesagt hat, ist man gescheitert, hat man nicht geschafft. Dann gibt es andere, die vielleicht besser dann auch geeignet sind, dort umzusetzen. Und letztlich dann auch die Plattform dann schaffen, wo sowas vorgestellt werden kann. Das wären für mich so die drei wesentlichen Takeaways. Gesagt ist sowas immer ganz, ganz einfach, aber es ist das Thema Umsetzen, dranbleiben. Und das jeden Tag ist da, glaube ich, das Entscheidende.
Vielen Dank. Ich glaube, sehr, sehr greifbare Dinge, die in der Umsetzung sicherlich eine Herausforderung darstellen, genau wie du gesagt hast. Aber ich glaube, die man einfach sehr, sehr gut mitnehmen kann. Hast du ganz zum Schluss für mich und für unsere Hörerinnen und Hörer noch eine Empfehlung für ein Buch oder einen Podcast, der so in diese Digitalwelt reinpasst?
Ich bin tatsächlich noch ein bisschen altmodischer und bin dann eher auf den Büchern, und es gibt ein Buch, das mich dort auch in dieser Denkweise auch sehr stark beeinflusst hat, und das ist das Buch von Yuval Noah Harari, und ich glaube, das ist bekannt, das sind diese 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, und gerade die ersten Kapitel gehen stark in die Entwicklung, was künstliche Intelligenz bedeutet, was aber auch andere Prozesse, aktuelle Prozesse bedeutet, was es mit uns als Mensch, mit uns als Gesellschaft dann auch macht. Und eine der Kernbotschaften von ihm ist, dass das nicht aufzuhalten ist. Das ist eine Entwicklung, die kommen wird. Und jeder von uns hat individuell für sich im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld die Möglichkeit, sich bestmöglich darauf vorzubereiten. Das sind also sehr klare Thesen. Muss man nicht immer einverstanden damit sein, aber diese Thesen sind, so wie sie hinterlegt werden, schon deutlich perspektiverweiternd.
Vielen Dank für den Tipp. Den werden wir für Sie, liebe Hörerinnen, natürlich in den Shownotes verlinken, genauso wie den Link zu Alexander Laukenmann und der Fraport. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Und ja, ich glaube, das ist sehr, sehr praxisnahe, was wir heute lernen durften. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne, Jan. Hat Spaß gemacht, gell? Alles Gute auch an die Hörer.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.